ARD.
Wir sind im Augenblick vorsichtig zuversichtlich. Es stehen tausende Tonnen von Hilfsgütern in Ägypten, in Jordanien bereit, die jederzeit nach Gaza gebracht werden können. Es müssen jetzt die Voraussetzungen geschaffen werden, die Grenzübergänge müssen geöffnet werden.
Das sagt Christoph Johnen über die Lage im Gazastreifen. Er ist Leiter der internationalen Zusammenarbeit beim Roten Kreuz.
Währenddessen warten die Menschen in Israel weiter auf die Geiseln, die bald freikommen sollen.
Und alle warten auf Montag. Dann will US-Präsident Trump in die Region kommen.
Und wir schauen in die Ukraine. Dort greift Russland weiterhin mit Drohnen an.
Hallo, ich bin Inken Henkel.
Mein Name ist Johannes Zuber.
Und hier ist die neue Ausgabe von Krieg und Terror am Samstag, dem 11. Oktober um 16 Uhr. Wir fangen an mit der Lage im Gazastreifen. Da ist ja gestern die Waffenruhe in Kraft getreten. Es gab große Freude. Viele Menschen haben sich in Bewegung gesetzt. Die humanitäre Lage hat sich aber noch nicht groß verändert, oder?
Nein, die Menschen warten immer noch auf Lebensmittel und Medikamente. Was jetzt am dringendsten gebraucht wird, das erklärt Christoph Johnen vom Roten Kreuz.
Es sind sämtliche Grundbedürfnisse von Menschen nicht gedeckt derzeit. Es gibt keine Unterkunft. Die meisten Menschen leben unter freiem Himmel oder allenfalls unter Plastik- oder Zeltplanen. Es gibt kein sicheres Wasser. Die sanitäre Situation ist verheerend. Die Menschen haben, fast alle Menschen haben nicht ausreichend zu essen. Viele Menschen hungern tatsächlich. Und die medizinische Versorgung ist zusammengebrochen. Das heißt, wirklich diese Grundbedürfnisse, Essen, Unterkunft, Wasser und Gesundheit, das muss als erstes angegangen werden und gedeckt werden. Zugleich wird es aber auch mehr Helfende benötigen. Es wird mehr internationale Helfende benötigen, aber es muss auch erlaubt werden, dass Helfende des palästinensischen Roten Halbmondes aus dem Westjordanland endlich nach Gaza können, um ihre Kolleginnen und Kollegen, die dort seit 2 Jahren ohne Pause arbeiten, zu entlasten.
Also die Menschen im Gazastreifen warten auf die Hilfslieferungen. Und wir haben es am Anfang der Folge gehört, die Lastwagen stehen bereit, aber bisher ist noch nichts angekommen.
Mehrere Hilfsorganisationen machen deswegen Druck, dass es jetzt endlich losgeht. Und wenn es dann soweit ist und die Grenzübergänge für die Hilfslieferungen geöffnet werden, dann kann es auch ziemlich schnell gehen. Warum das noch nicht passiert ist, das erklärt unser Israel-Korrespondent Jan-Christoph Kitzler.
Ja, zum einen müssen diese Hilfslieferungen immer mit Israel koordiniert werden. Israel will das auch weiter kontrollieren, was da reinkommt in den Gazastreifen. Und dann ist es natürlich so, dass alle ein bisschen abgewartet haben, jetzt ob sich die Lage wirklich stabilisiert. Es ist ja noch gar nicht so lange her. Gestern Mittag wurde das verkündet, dass sich die israelischen Truppen zurückgezogen haben. Dann gab es auch große Menschenmassen, die sich in Bewegung gesetzt haben im Gazastreifen. Da war auch die Frage, ist das eine gefährliche Situation? Ist das eine Situation, bei der es auch dann den Hilfslieferungen und denen, die sie verteilen sollen, dann zur Gefahr wird? Das alles wurde abgewartet und ich glaube, deswegen soll es jetzt dann Montag losgehen. Klar ist nur, die Menschen im Gazastreifen, die warten darauf, die brauchen dringend mehr Hilfslieferungen und das soll jetzt ja auch kräftig gesteigert werden.
Der Mangel an Nahrung und Medizin ist aber nicht die einzige Gefahr für die Menschen im Gazastreifen, sagt Jan-Christoph Kitzler.
Ja, zunächst muss man verstehen, dass die israelische Armee ja nur aus einem Teil des Gazastreifens sich zurückgezogen hat. Sie kontrolliert jetzt, und das ist Teil der Vereinbarung, bis auf weiteres 53% des Gebietes. Also das ist ein großes Gebiet immer noch, was die israelische Armee unter Kontrolle hat. Und dahin sollten Palästinenserinnen und Palästinenser dann wahrscheinlich auch nicht zurückgehen. Das ist das eine. Und auf der anderen Seite natürlich ist die Gegend, in die sie kommen, eine gefährliche Gegend. Da sind Häuser, die sind hochgradig einsturzgefährdet. Da gibt es möglicherweise nicht detonierte Munition. Da gibt es dann möglicherweise auch andere Gefahren, die Folgen des Krieges sind. Aus dem Süden des Gazastreifens hören wir konkret, dass sich dort Hamas-Kämpfer mit bewaffneten Milizen das ein oder andere Scharmützel geliefert haben. Diese Milizen, die wurden zum Teil von Israel unterstützt und auch ausgerüstet. Also auch das könnte natürlich dann Menschen, die da in der Gegend sind, in Gefahr bringen. Insgesamt ist das eine fragile Situation, aber die Menschen im Gazastreifen, die sind froh, dass sie sich jetzt erstmal wieder halbwegs frei bewegen können und zumindest viele Menschen, die in den letzten Wochen und Monaten aus Gaza-Stadt, dem größten Ballungsraum, vertrieben wurden wegen der letzten israelischen Offensive, die wollen jetzt wieder dahin zurück.
Am Montag wird US-Präsident Trump in der Region erwartet. Er ist ja die zentrale Figur bei den Verhandlungen zu dieser Waffenruhe. Allein deshalb hat der Besuch einen hohen symbolischen Wert.
Und dazu gibt es noch eine Menge Fragen, die geklärt werden müssen. Ob da der Besuch Trumps konkrete Fortschritte bringt, das ist aber noch nicht klar.
Naja, das ist die Frage. Also die Gespräche, die laufen noch. Es gibt natürlich Klarheit darüber, was die Themen sind. Da muss aufgesetzt werden eine Übergangsregierung für den Gazastreifen. Da muss koordiniert werden, wie Hilfsgüter, wie auch Personal reinkommt, das dann diese Sachen verteilen kann. Es geht auch um eine Schutztruppe für Gaza, die muss aufgesetzt werden. Und am Ende natürlich geht es auch um die Rolle der Hamas. Die Hamas hat ja angekündigt, nur einen Teil der Waffen abzugeben. Das entspricht nicht den Erwartungen Israels. Israel will den Gazastreifen demilitarisieren und davon hängt natürlich dann wiederum die Frage ab, wie weit sich israelische Truppen zurückziehen. Da ist ja immer noch die Rede von einer relativ breiten Pufferzone, zum Teil über einen Kilometer breit. Die palästinensische Seite, die verlangt natürlich einen völligen Rückzug und die möchte irgendwann auch eine Regierung haben, in der Palästinenser über ihr eigenes Schicksal bestimmen.
Also es liegt noch viel Arbeit vor den Verhandlungspartnern. Und ob es dann tatsächlich zu dem dauerhaften Frieden im Nahen Osten kommt, wie Trump es verkündet hat, das ist bisher noch längst nicht abzuschätzen.
Klar ist aber, dass die Waffenruhe und die Freilassung der Geiseln schon mal ein sehr wichtiger Schritt in diese Richtung sind. Wie diese Einigung genau zustande gekommen ist, das fasst unsere Washington-Korrespondentin Anne Schneider nochmal für uns zusammen.
Ein 20-Punkte-Plan, den Trump Ende September veröffentlicht hatte, brachte schließlich den Durchbruch. Wobei hierfür eine vertrauensbildende Begleitmaßnahme wichtig war, die gar nicht in den 20 Punkten auftauchte. Die öffentliche Entschuldigung von Netanyahu bei Katar für den israelischen Luftangriff auf Doha. Der zielte auf Hamas-Führer. Getötet wurden 6 Menschen, darunter ein katarischer Sicherheitsbeamter. Dieser Angriff dürfte der Wendepunkt im Verhältnis zwischen Trump und Netanyahu gewesen sein, denn Katar ist ein US-Verbündeter und wichtiger Handelspartner.
Trump has sympathy for Netanyahu and for Israel, but he's a businessman.
Ich meine, Trump hat Sympathie für Netanyahu und für Israel. Aber er ist ein Geschäftsmann,
sagt Gershon Baskin im Radiosender NPR. Er ist Geiselvermittler und war an den Gesprächen zu dem Abkommen beteiligt. Der israelische Friedensaktivist stand ständig in engem Austausch mit der Hamas. Durch den Angriff auf Doha seien plötzlich die Beziehungen der USA zu ihren arabischen Partnern gefährdet gewesen, sagt er. Die Bilder von dem Telefonat im Oval Office sprechen Bände. Mit grimmiger Miene lauscht Trump der Entschuldigung von Netanyahu und hält dabei selbst noch das Telefon auf dem Schoß. Dieses Telefonat war auch der Wendepunkt in dem Ringen um einen Waffenstillstand für den Gazastreifen, sagt Jonathan Reinhold von der Bar Ilan Universität.
Die Tatsache, dass Trump Katar eine Sicherheitsgarantie gegeben hat, dass Israel sie nicht erneut angreifen wird, hat das Vertrauen der Hamas gestärkt, dass der Waffenstillstand nach der Freilassung der Geiseln bestehen bleibt.
Ohne Trump und seinen Sondergesandten Steve Witkoff würde es dieses Abkommen nicht geben, sagt Vermittler Gershon Baskin. Denn das Misstrauen der Hamas gegenüber Israel sei zu groß gewesen. Baskin habe der Hamas aber immer wieder gesagt, sie müssten sich vorstellen, dass sie nicht mit Netanyahu in einem Raum sitzen, sondern mit Trump.
The person you need to convince is Trump.
Die Person, die sie überzeugen müssen, ist Trump. Trump wird Israel einen Deal aufzwingen, wenn der richtige Zeitpunkt gekommen ist, wenn er glaubt, dass sie es ernst meinen mit der Beendigung dieses Krieges, der Rückgabe der Geiseln und der Aufgabe der Kontrolle über den Gazastreifen.
Ob die Waffenruhe hält, ist nicht sicher. Dennoch stellt sich die Frage, warum Ex-Präsident Joe Biden zumindest nie so nah an einem Waffenstillstand war, wie es jetzt scheint. Dafür gäbe es einen ganz klaren Grund, sagt Baskin. Biden habe nie den Einfluss auf Netanyahu gehabt, den Trump hat.
Und dann sprechen wir noch über die Ukraine. Da greift Russland weiterhin die kritische Infrastruktur an.
Insgesamt hat Russland die Ukraine in der Nacht mit 78 Drohnen angegriffen. Das teilen die Luftstreitkräfte mit. Im Norden des Landes wurden dabei 2 Mitarbeiter eines Energieunternehmens getötet. Und auch in der Region Odessa im Süden des Landes haben Drohnen die Stromversorgung angegriffen. Daraufhin war dort etwa 250.000 Haushalte ohne Strom. Inzwischen fließt der Strom aber wieder. Das hat das zuständige Energieunternehmen mitgeteilt.
Und auch die Ukraine greift Ziele in Russland an. Dabei ist offenbar wieder eine Ölraffinerie getroffen worden.
Ja, das berichtet zumindest ein Insider des ukrainischen Geheimdienstes. Demnach hat es auf einer Anlage in Ufa Explosionen gegeben und es ist auch ein Brand ausgebrochen. Die Stadt liegt mehr als 1000 Kilometer von der ukrainischen Grenze entfernt.
Und das war Krieg und Terror. Ich bin Inken Henkel. Bei mir im Studio war Johannes Zuber aus der Nachrichtenredaktion.